Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Tano Gerke und heute zu Gast sind Hannes Plenge und Florian Müller, die Herausgeber des Magazins Grauzone. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Und nachdem wir vor ein paar Monaten Cato, das Magazin für neue Sachlichkeit, vorgestellt haben, werden wir uns heute der Grauzone einmal widmen und ja, euch die Chance geben, einmal das Heft vorzustellen und ja, ein bisschen über den Inhalt zu sprechen und was das Ziel des Projekts ist. Da würde ich auch vielleicht einfach mal ganz simpel anfangen und die Frage stellen, was ist die Grauzone?
Ja, wir sind ein konservativ-liberales oder reaktionär-libertäres Magazin, je nach Lesart. Und Hannes und ich haben uns vor 5, 6 Jahren kennengelernt und dann relativ zügig entschieden, dass wir ein Printmagazin gründen. Da können wir später nochmal drauf eingehen, warum wir glauben, dass das ein guter oder richtiger Schritt war. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir jetzt im 5. Jahr, 30. Ausgabe, mit wachsender Leserschaft, mit vielen Unterstützern, vielen Freunden.
Unser Hintergedanke war natürlich zum einen, dass es sowas in der Form aus unserer Sicht eigentlich bis dato halt noch nicht gegeben hat. Und klar, irgendwo wahrscheinlich auch ein Stück weit Selbstverwirklichung, was man natürlich durch eine eigene Zeitschrift, wo man selber das Zepter in der Hand hat, irgendwo dann noch gut machen kann.
Ja, ihr habt das gerade schon angesprochen, Begriffe benutzt wie konservativ, libertär, reaktionär. Sind das politische Strömungen, die bei euch alle vorkommen? Oder habt ihr die neu definiert für euch? Oder was genau kann ich darunter verstehen? Oder beziehungsweise wie habt ihr das Magazin politisch ausgerichtet?
Also ich sag mal so, von Haus aus sind wir eigentlich konservativ-liberale Leute. Das Problem ist aber, dass sich einfach der Zeitgeist so stark gewandelt hat und so stark nach links geschoben hat, dass halt eben auch augenscheinlich oder vorgebliche konservative Positionen weiter nach links gedrängt haben lassen, dass die liberalen Positionen weit nach links gerutscht sind. Um uns da halt ein bisschen abzugrenzen, haben wir dann eben auch die Label des Reaktionären und des Libertären dazugenommen. Also ein bisschen weniger Staat als liberal und ein bisschen konservativer als das heutige Wald- und Wiesen-Konservativ.
Ja, wobei man natürlich auch immer beachten muss, dass ja irgendwo jeder sowieso was anderes unter diesen ganzen Begrifflichkeiten versteht. Das ist natürlich immer dann unsere Sichtweise, mit der wir das alles irgendwie begründen. Aber wenn du jetzt Leute auf der Straße fragen würdest, was ist liberal, was ist reaktionär, ist es ja auch immer für jeden irgendwo was anderes.
Ja, selbstverständlich. Da haben wir auch in unseren Podcast-Folgen schon oft drüber gesprochen, wie breit auch der Begriff des Konservatismus alleine ist. Aber da können wir an dieser Stelle schon mal auch den Rat geben. Jeder, der sich dafür interessiert, dem sei natürlich ein Blick ins Heft ans Herzen gelegt. Der kann sich davon selbst überzeugen, was ihr da runter versteht. Aber die Frage, die sich für mich daran anschließt, ist, also war die politische, eure politische Position im Prinzip der Anstoß zur Gründung oder habt ihr gesagt, es gibt auf dem Markt dieses Magazin nicht? Also was war der letztliche Gründungsimpuls sozusagen?
Denk mal, so ganz basal waren wir beide, wie wahrscheinlich viele Leute im konservativen Lager, einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden, so nach 2015, 16 und 17 haben wir uns dann halt eben kennengelernt und gegründet. Man will irgendwie was tun, man will auch die Heimat erhalten, man will in unserem Beispiel jetzt auch eben die Freiheit erhalten, gegen den linken Zeitgeist irgendwas unternehmen, weil man da auch nicht ruhig zusehen will, was da passiert. Auf der anderen Seite, wie du es angesprochen hast, muss man eben auch sagen, dass viele konservative Projekte, insbesondere konservative, aber auch viele liberale, libertäre, sind sehr kopflastig, sind, ja, böse gesprochen, oft sehr trocken und damit erreicht man halt die jungen Leute nicht so wirklich. Und das hat dann eben so diesen ergänzenden Faktor dazugegeben, dass wir uns einfach ein bisschen jünger aufgestellt haben, bunter aufgestellt haben und damit halt auch mehr junge Leute erreichen. Auch wenn wir inhaltlich jetzt, sage ich mal, in dem Sinne jetzt nicht irgendwie rechter oder linker oder mittiger als andere Projekte sind.
Ja, also das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich meine, wir erfinden jetzt auch nicht inhaltlich das Rad irgendwie neu. Aber wir verpacken es vielleicht anders und das war auch so der Hintergedanke bei dem Ganzen, weil gerade das, was an Zeitschriften oder an Publikationen auf dem Markt ist, sage ich mal, gerade im konservativen Bereich, ist halt, wie Flo schon gesagt hat, alles relativ theorielastig, sehr ernsthaft. Und ja, da haben wir einfach versucht, dem so ein bisschen was Jüngeres, ein bisschen was Lockeres entgegenzusetzen, dass man halt diese Leute auch mitnehmen kann und dass man dann nicht erst, wenn man, weiß ich nicht, 40, 50 geworden ist, überhaupt auf die Idee kommt, vielleicht mal in diese ganze Linie auch reinzurutschen.
Ja, ihr habt ja gerade schon was zur Zielgruppe gesagt. Und das wäre natürlich auch meine erste Frage. Das ist ja schon auch der Eindruck vom Heft, dass das Heft sicherlich an jüngere Leute adressiert ist. Und ich sag mal, ihr seid ja auch noch zumindest für das konservative Milieu, so wie ich, auch relativ jung. Vielleicht könnt ihr aber erstmal auch noch euch selbst vorstellen und kurz sagen, wie euer persönlicher Weg zum Libertarismus, zum Konservatismus, wie auch immer, gewesen ist.
Ja, Florian Müller mein Name und ich bin in der Nähe Trier in der Eifel geboren, habe dann da meine Schule abgeschlossen, habe im Bachelor Politik und Geschichte in Trier studiert und hatte da eigentlich eine sehr schöne Zeit, eine sehr entspannte Zeit an der Uni, weil Trier ist gewissermaßen noch so provinziell, dass man halt von diesen ganzen üblen linken Entwicklungen damals zumindest noch relativ wenig mitbekommen hat. Ich habe mich da eigentlich in dieser Zeit eher so den Jungliberalen zugeordnet gefühlt. Also mit Staat konnte ich jetzt immer nicht so viel anfangen. Die konservativen Werte kamen dann später dazu. Aber der wirkliche Bruch oder das Erweckungserlebnis, wenn man so sagen will, war dann eben, dass ich beschlossen habe, meinen Master in Marburg zu machen. Und da habe ich dann die liebe Freundin auch mitgeschleppt. Wir sind dann nach Marburg gezogen und haben halt, also ich habe zumindest gedacht, das wäre wirklich irgendwie was philosophisch Höheres, was Intellektuelleres, was Anspruchsvolles, weil halt sehr viele Geistesgrößen aus Marburg stammen, die da auch studiert haben. Allerdings war genau das Gegenteil der Fall. Also die Stadt ist komplett links bis links radikal unterwandert. Das ist eine psychische Drucksituation, die man da erlebt hat. Man hat quasi im Dauerstress studiert. Man hat sich nicht getraut, seine Meinung zu sagen. Wenn man es dann doch getan hat, wurde man angefeindet. Und da habe ich dann eben mit dem Schreiben angefangen, so ein bisschen selbsttherapeutisch. Und dann auch ein, zwei Jahre später dann Hannes kennengelernt und gesagt, okay, wir schreiben jetzt nicht nur, Hannes kommt ja auch vom Schreiben quasi, sondern machen halt eben auch die Rolle als Verleger und Magazingründer.
Ja. Ja, vielen Dank. Genau, Hannes, stellst du dich auch noch kurz vor?
Mhm. Also mein Name ist Hannes Plenge. Ja, komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover, aus einem kleinen Dörfchen. Hab dann später Wirtschaftswissenschaften und Politik studiert in Münster und danach dann noch in Lüneburg und noch im Ausland, auch noch in Amerika und in England. Und ja, ich war eigentlich so von meiner Grundeinstellung immer schon irgendwo wirtschaftsliberal bis vielleicht konservativ. Also ich war auch nie links oder so, wie das manche ja sagen, bei denen das dann irgendwie so einen Turnaround gibt. Und gut, in dieses rein Libertäre, wir hatten das im Studium schon ein bisschen angeschnitten teilweise, so österreichische Schule oder so hatten wir in Münster tatsächlich auch ein bisschen in Seminaren behandelt. Aber so richtig in die ganze Szene reingekommen, wenn man so sagen will, bin ich eigentlich auch erst durch den Wettbewerb, wo Florian und ich beide mitgemacht hatten. Das war halt für die Zeitschrift Eigentümlich Frei. Die haben eigentlich jedes Jahr immer so einen Autorenwettbewerb. Und im Zuge dessen, weil ich dann ja auch eingeladen wurde, habe ich mich auch mit der ganzen Materie dann erstmal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Und ja gut, dort habe ich ja dann Florian auch kennengelernt und dann sind wir dazu gekommen, auch die Zeitschrift zu gründen.
Also auch da kommt wieder so der libertäre Hintergrund durch Eigentümlich Frei. Österreichische Schule hast du erwähnt.
Genau.
Ja, ich würde aber trotzdem noch mal ganz gerne zu der Frage nach der Zielgruppe noch mal daran anknüpfen. Und zwar, habt ihr ja gesagt, dass eure Zielgruppe junge Leute sind. Aber natürlich ist ja auch, ich sag mal, jeder, der konservativ ist, weiß ja zumindest, wie du es auch geschildert hast, Florian, aus der Universität, dass man da in der Regel nicht von Konservativen umgeben ist oder ist da wie ich, dass sie rar sind sozusagen. Also ist eine Aufgabe der Zeitung oder eures Magazins auch eine neue Zielgruppe zu schaffen, junge Leute mit diesen Themen zu konfrontieren?
Gewissermaßen auf jeden Fall. Also ich denke, das schließt sich beides nicht aus. Zum einen wollen wir halt den Leuten irgendwie, ich sag mal, in gewissermaßen habe ich die Zeitschrift vielleicht auch für mich selbst gegründet, weil ich mir gewünscht hätte, im Studium auf so eine Zeitschrift zu stoßen. Ich denke, es gibt erstmal, also ja, die Unis sind ganz klar links dominiert, aber sie sind auch doch nicht zumindest quantitativ so dominant, wie man es immer darstellt, weil es ist halt diese Drucksituation und dass halt Linke eben auch immer viel schreien und viel pöbeln und es immer so darstellen, als würden alle so denken wie sie. Das stimmt aber nicht, sondern es gibt tatsächlich auch viele liberale, konservative Leute an der Uni, die halt eben in dieses Haifischbecken reingeworfen sind, wo es halt einfach keinen Spaß mehr macht zu studieren. Und die Zielgruppe holen wir gewissermaßen ab. Allerdings haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass viele, sagen wir mal, jetzt nicht direkt link, aber viele zentristische oder auch sagen wir, normale Liberale einfach mit den Entwicklungen der letzten Jahre immer unzufriedener geworden sind, die dann auch auf uns stoßen. Und ganz interessant, wenn man dann halt so Mails bekommt, so, hey, ich bin eigentlich ein Linker, aber ich habe keinen Bock auf den Gender-Scheiß. Wie cool ist das denn? Jetzt habe ich die Grauzone am Kiosk entdeckt, macht weiter so. Also von daher ist das schon eine Entwicklung, die irgendwie sehr optimistisch stimmt. Und ich würde da sagen, nicht sagen, dass wir jetzt eine Zielgruppe erschaffen wollen, aber ja, es kommt halt von allen Seiten her.
Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, dass sich vielleicht auch der ein oder andere ja provoziert fühlt in gewisser Weise von der Zeitschrift, von eurer Ausrichtung, die ja dann doch schon irgendwie zumindest sich gegen den Mainstream klar stemmt und auch so eine Formensprache hat. Also deswegen war die Frage, was macht die Grauzone einzigartig? Wie setzt ihr euch von anderen Publikationen ab? Es ist ja sicherlich nicht nur die politische Grundierung sozusagen.
Ich meine, wenn man das konservative Lager sich anschaut, ist es ja alleine schon unsere visuelle Darstellung. Die ganzen Grafiken, was wir haben, das gibt es ja in der Form in keiner Publikation, die jetzt, sag ich mal, aus unserem Lager kommt. Das ist ja doch alles, auch von der Gestaltung her, ich meine, das ist ja teilweise, ist es ja auch ein eigener Wunsch. Ich meine, die FAZ früher war das ja immer so, da gab es ja, glaube ich, auch gar keine Bilder bis in die 2000er oder so rein. Und die haben das ja auch bewusst so gemacht und wir setzen halt dem bewusst irgendwo auch was weit dagegen, um halt, wo ich mich jetzt noch bei dem, was Florian eben noch gesagt hat, anschließen würde, weil wir bieten ja dann irgendwo auch vielleicht eine gewisse Anlaufstelle oder eine Andockstelle für manche Leute an der Uni oder so auch, die ja sonst auch gar keinen Bezugspunkt haben. Die wissen gar nicht, wohin mit ihren Gedanken, die ja an der Uni so gar nicht verarbeitet werden, weil da gibt es ja kaum irgendwie, weiß nicht, da gibt es den RCDS oder so vielleicht, aber sonst haben die auch gar, also ich habe mir das zumindest gedacht, als ich halt eigentümlich frei oder die Hayek-Gesellschaft später gefunden habe, da war ich ja schon fast 30, da dachte ich so, hätte ich das mal früher entdeckt, so, da ist mir halt viel verborgen geblieben.
Ich denke, inhaltlich haben wir halt auch nochmal eine andere Stoßrichtung, weil wir es einfach versuchen, Sachen sehr, sehr einfach zu gestalten. Und ich glaube, das ist halt auch ein Teil unseres Erfolgsrezeptes, weil die Welt oder Deutschland oder der Westen war vielleicht noch nie so kompliziert, wie er heute ist. Also es gibt Sachen, die unser tägliches Leben bestimmen, sei es jetzt die Corona-Impfung, die Energiedebatte, die Zuwanderungspolitik. Und von allen Seiten wird man halt mit Zahlen, Fakten, Behauptungen, Statistiken zugemüllt. Und die sind teilweise so kompliziert verpackt, dass es einfach für den normalen Menschen gar nicht möglich ist, vor allem vor den normalen berufstätigen Menschen. Der arbeitet 8-9 Stunden, kommt nach Hause, hat eine Familie und dann hat er halt nicht die Zeit und die Lust, sich irgendwie in komplexere Sachen einzulesen. Und da versuchen wir halt eben auch viel von der Komplexität einfach runterzubrechen, weil ich glaube, Konrad Adenauer hat mal gesagt, dass alle Dinge einfach sehr, sehr einfach sind und dass es eigentlich eine Fehlentwicklung ist, dass Sachen verkompliziert werden. Damit kann man natürlich jetzt auch viel Schmu machen, wenn man Sachen manipulativ runterkürzt. Da haben wir aber schon den journalistischen Anstand, dass wir es versuchen, fair und ausgeglichen zu machen. Und ich denke halt, diese einfachen Wahrheiten, einfachen Statistiken, Diagramme, die einfach Sachen wirklich jedem auf den ersten Blick klar verdeutlichen, das ist halt was eben im konservativen und libertären Lager ein bisschen gefehlt hat.
Ja, da hast du natürlich schon zwei wichtige Sachen angesprochen. Zum einen kennt man das natürlich, wenn man Geisteswissenschaften studiert hat, dass die Linke ja dafür bekannt ist, Dinge zu verkomplizieren und ja allein schon in ihrer soziologischen Sprache. Und genau, da würde ich dann vielleicht auch in diesem Kontext, weil du die Grafik angesprochen hast und die Aufmachung des Heftes, vielleicht auch mal direkt zu eurem neuen Heft kommen, zu der neuesten Ausgabe, was die 30. Ausgabe schon ist, was man sagen muss. Das ist ja schon wirklich immens. Und zwar mit dem Schwerpunktthema Energiekrise. Bevor wir darüber sprechen, könnt ihr aber vielleicht nochmal kurz sagen, welche Themen werden so grundsätzlich in der Grauzone behandelt? Sind das tagesaktuelle, sind das grundsätzliche, alles vermischt? Wie entscheidet ihr euch für ein Titelthema einer Ausgabe?
Boah, da haben wir gar keine feste Struktur oder so, würde ich sagen. Also wir haben ja, sag ich mal, unsere Redaktionsgruppe und Ja, meistens ist es halt so, dass wir uns versuchen, ein bisschen abzuwechseln, wenn wir halt mal was Tagesaktuelleres haben, dass wir halt danach dann eher was Theorielastigeres oder thematischeres oder also allgemein thematischeres machen wollen. Aber die meisten Thematiken, die wir haben, sind schon allgemeinerer Natur, würde ich jetzt sagen. Also Tagespolitik spielt generell eine niederschwellige Rolle irgendwo, weil wir auch nur alle 2 Monate erscheinen.
Ja, das ist, denke ich, auch ein Hauptargument, weil wir haben es ein paar Mal versucht, es hat ein paar Mal geklappt. Jetzt zum Beispiel ein Thema zum Ukraine-Krieg im Anfang 2022. Aber es ist halt auch oft so, dass wenn man aktuelle Artikel schreibt oder im Vorlauf dann layoutet, und dann dauert das ja teilweise 4-6 Wochen, bis die wirklich erscheinen und dann sind die halt wieder passé.
Wo man natürlich sagen muss, genau, mit Blick auf die aktuelle Ausgabe, die ich gerade schon erwähnt hatte, Energiekrise, da greift sie ja schon ein Thema auf, was auch für den Diskurs, wie man so schön sagt, relevant ist, beziehungsweise auch präsent ist. Deswegen können wir vielleicht einfach mal genau einen Blick ins Heft werfen und sagen, Energiekrise, was erwartet mich in diesem Grauzone-Heft, wenn ich das in die Hand nehme zu diesem Thema?
Ja, gewissermaßen ein bunter Rundumschlag zur Energie. Und wir haben eben auch versucht, das halt nicht zu tagesaktuell zu machen. Das heißt, wir haben schon eben den direkten Bezug jetzt zum möglicherweise kalten Winter, möglicherweise zu Blackouts, vor denen gewarnt werden. Allerdings hatten wir jetzt genau wieder das, was ich eben angesprochen habe, dass draußen sind irgendwie 15 Grad Anfang Januar. Und wenn dann jemand halt die Grauzone aufschlägt und da steht dann halt drin, schaffen wir es durch den kalten Winter, ja, dann ist das schon ein bisschen problematisch. Deswegen haben wir es auch relativ weit gehalten. Ich würde sagen, so 2/3 des Heftes beschäftigen sich eigentlich immer mit dem Titelthema und 1/3 des Heftes ist ja relativ frei gewählt und thematisiert halt auch andere Sachen. Hier geht es jetzt aktuell viel um grüne Energien, dass die halt auch nicht halten, was sie versprechen, dass die Kernenergie zum Beispiel bewusst schlecht gemacht wird vom linken Mainstream und eigentlich eine nicht zu vernachlässigende, wichtige Energieform ist. Das geht aber auch so weit, dass wir diese typischen kultur- oder gesellschaftskritischen Artikel drin haben, wie jetzt zum Beispiel von Friedrich Fechter, der schreibt meistens so sehr scharf geschriebene Kritiken am Zeitgeist, jetzt hier über den Plastikmenschen, der da charakterisiert wird, aber ansonsten eben auch viele Statistiken, viele bunten Grafiken zur Energiegeschichte und Interviews sind eigentlich auch immer dabei.
Ja, das wollte ich natürlich auch sagen, dass mir direkt aufgefallen ist, dass sie am Anfang, ich weiß nicht, ob das in jeder Ausgabe so ist, jedenfalls ist es in dieser Ausgabe, dass ihr immer einen Pro- und Kontra-Artikel zu einem gewissen Thema habt. Ich weiß nicht, schreibt auch immer ihr beiden den Pro und Kontra, so wie es jetzt hier ist? Also da ist der erste Pro Autonomie statt Kostenoptimierung, da geht es quasi um ein Pro für die Atomkraft. Und genau, dann ein Kontra-Beitrag von dir, Hannes, ne? Genau. Warum wir lieber Energie importieren sollten. Also ist das eine Methode, was ihr die immer anwendet?
Ne, das ist, machen wir in jeder Ausgabe so. Das ist schon ein fester Standard. Nur einmal haben wir es tatsächlich nicht gemacht. Das war halt das Heft zum Ukraine-Krieg. Weil wir beide da das Gefühl hatten, dass wir uns da thematisch halt, dass wir da nicht so weit in dem Thema drinstecken, dass wir uns dazu fundiert irgendwie äußern können. Das haben tatsächlich mal andere aus der Redaktion gemacht. Aber sonst war, glaube ich, jede Ausgabe haben wir das so beibehalten gehabt. Bisher.
Was natürlich auffällt, was du auch schon gesagt hast, ist, dass es natürlich hier auch an Unterhaltung nicht fehlen darf in eurem Heft. Hier zum Beispiel, das erinnert mich auch ein bisschen an eine Sache, die wir ab und an bei Instagram mal machen. Wer hat's gesagt, wo man quasi Zitate zuweisen muss und so weiter. Und allgemein hatte ich es ja auch am Anfang schon angesprochen, dass ich ja den Eindruck habe, dass Provokation, also wenn man sich auch eure Kanäle anguckt, also Twitter, Instagram und so weiter, Telegram, dass da Provokation und Überspitzung des Zeitgeists auch schon eine Rolle spielt.
Hannes macht Twitter, da muss er sich zu äußern.
Ach so, da haben wir ihn.
Ja gut, ich mache das jetzt ohne tiefere Intention. Ich haue eigentlich da die Sachen so raus, wie es mir halt in den Sinn kommt. Aber ja klar, also das ist schon so, dass man, ich meine, deswegen hatten wir jetzt auch wieder leichte Probleme. Aber generell ist das gerade auf Twitter natürlich schon so, dass man auch versucht, die Leute ein bisschen zu provozieren, ein bisschen was rauszukitzeln, vielleicht mit Übertreibung auch arbeitet. Und, aber ich meine, das muss man ja in dem Deutschland, wie man es heute vorfindet, eigentlich schon machen, dass man die Leute irgendwie noch ein bisschen wachrüttelt, weil ja sowieso fast alles erlaubt ist. Es gibt ja kaum Grenzen, kaum irgendwie Dinge, die man nicht sagen kann und da, oder beziehungsweise je nachdem, von welchem Standpunkt man das betrachtet.
Und funktioniert das mit der Provokation?
Also rein zahlenmäßig, wenn ich jetzt Twitter anschaue, eigentlich schon ganz gut. Wir sind da, weiß gar nicht, wie lange machen wir das? Seit 2 Jahren oder so und haben in der Zeit, jetzt haben wir glaube ich knapp 6.000.
6.500, ne?
Also ja, für unsere Möglichkeiten ist es zumindest ganz okay. Ich denke mal, dieses Jahr können wir vielleicht die 10.000 knacken, wenn es uns bis Ende des Jahres noch gibt.
Wenn Elon Musk hält, was er verspricht.
Genau.
Ja, wir drücken euch natürlich die Daumen, ja, aber dann vielleicht auch nochmal der Hinweis, was du schon gesagt hast, wenn ich auch durch dieses aktuelle Heft blättere, dass da nicht nur Provokation, sondern wie du auch sagst, was auffällt, auch Statistiken gerade zur Veranschaulichung von Themen dargestellt sind und natürlich auch Kultur, wo es hier ums Heilige Römische Reich geht, ja, solche in der Richtung. Also Kulturgeschichte spielt auch eine Rolle für die, die zuhören und weniger an diesen harten Themen interessiert sind, werden also bei euch auch was finden. Was mir aber aufgefallen ist beim Durchblättern des Heftes, ist, dass ihr ein Quartett herausgegeben habt. Wollt ihr das vielleicht mal kurz vorstellen und bewerben oder kurz was dazu sagen, was da passiert ist, was ihr da gemacht habt?
Ja, gerne. Also wir haben schon fast vor 2-3 Jahren mit der Idee überhaupt angefangen, dass wir eben ein Grauzone-Quartett entwickeln wollen, eben auch, dass einfach mal ein Spiel auf den Markt kommt und nicht immer nur Zeitschriften und Bücher, also auch gewissermaßen eine Selbstkritik dann. Und ja, es ist dieses klassische Trumpfquartett, was man vielleicht kennt, 32 Spielkarten mit verschiedenen Werten, namentlich dann die Führerqualität, der Wert Kapitalistenschwein, Spaßfaktor ist dabei, die Twitter-Reichweite und dann zuletzt die Boomer-Anziehungskraft. Und die 5 Werte können, in diesen 5 Werten können halt die Karten dann gegeneinander antreten. Und die 32 Personen sind eigentlich allesamt Personen aus dem nicht linken Spektrum, aufgegliedert in 8 Unterkategorien. Also wir haben 4 Libertäre.
Ja, nicht alle, ne? Es gibt doch auch extra einen Bereich mit 4 Leuten, die halt links sind. Ne?
Ja. Ich wollte sagen, ich sehe hier auf der Werbeanzeige direkt Karl Lauterbach. Also den will ich da schon mal dazu zählen.
Naja, also dann 7 nicht linke Kategorien, die auch bis zu den bösen Verschwörern gehen. Also wir haben auch Axel Stoll im Quartett, falls jemand das was sagt. Und natürlich aber dann eben auch eine Kategorie, die sogenannten Guten. Und da ist dann eben Lauterbach, Safsan Schäbli, Jan Böhmermann und Luisa Neubauer vertreten. Und Jan Böhmermann hat natürlich, so ehrlich muss man ja sein, den Spaßfaktor 0. Also kommt er nicht so gut parat, aber ansonsten mit Twitter-Followern und Machtfaktor ist er natürlich auch eine starke Karte.
Ja, also an dieser Stelle natürlich auch schon mal die Empfehlung, das Quartett zu kaufen, was man wahrscheinlich auf eurer Seite tun kann. Aber den Werbeblock könnt ihr ganz am Ende nochmal einblenden. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte, man sieht thematisch und inhaltlich breit aufgestellt. Ja, vielleicht können wir nochmal über so ein paar andere Aspekte sprechen, die immer auftauchen, wenn man ein Magazin macht, vor allem wenn man ein, ich sag mal, politisch umstrittenes Magazin macht, weil das ist es ja zweifelsohne. Vielleicht könnt ihr da ja nochmal so ein bisschen erzählen, was sind überhaupt die Herausforderungen, wenn man ein Magazin rausgibt, was jetzt nicht im Mainstream auf Begeisterung stößt, wenn ich das mal so sagen darf, also was provokativ ist, wie sind da so eure Erfahrungen, sei es jetzt bei dem Verkauf am Kiosk oder wie sind die alltäglichen Erfahrungen, welche Hürden begegnen einem da, also Anfeindungen und so weiter, vielleicht mal als Stichwort.
Also ich würde jetzt sagen, generell weniger, als man vielleicht erwartet hat. Ich sag mal, die größten Hürden sind eigentlich so die handwerklichen Sachen und das eigene Können, sowas auf die Beine zu stellen, auch ein bisschen das Unternehmerische, was man auch nicht so einfach studiert hat, sondern sich dann nach und nach selbst beibringt. Bezüglich der politischen Debatte ist es aber so, also ich habe noch nie von irgendwem was Freches gehört, geschweige denn wurde ich geschlagen oder beleidigt oder sonst was. Natürlich hat man es irgendwie mit mehr Gegenwind zu kämpfen als jetzt die Linken. Also ich sage, das Beispiel war ja dann, als wir in den Kioskvertrieb gegangen sind, 2020 ungefähr war das. Da war es dann so, dass tatsächlich ist es auch so, viele Leute wissen das nicht, in Deutschland haben wir gewissermaßen Zensur, in Anführungsstrichen, beim Kioskvertrieb. Das heißt, wenn ein Magazin im Laden frei verkäuflich sein sollte, dann wird das vorher von einer Rechtsanwaltskanzlei geprüft, ob das gegen gewisse Sachen verstößt, zum Beispiel eben auch die Verfassungstreue. Und nun liegt es uns ziemlich fern, die Verfassung in Frage zu stellen. Allerdings haben wir halt einfach provokative Statements drin und der Stein des Anstoßes damals war unser Titelbild. der Ausgabe 11. Vielleicht haben es einige, die schon länger dabei sind, noch im Kopf. Und zwar hatten wir ein Wahlplakat der DDP, also der Deutschen Demokratischen Partei in der Weimarer Republik. Und die waren eine linksliberale Partei. Und die hatten aber, generell waren die 20er Jahre ja ein Jahrzehnt mit tollen Gestaltungen, einfach grafischer Natur. Und wir haben das Werbeplakat halt nachzeichnen lassen, nachmalen lassen. Und es war eben ein stolzer Kämpfer, der mit einem Schild die Extremismen in Form von Hakenkreuzen, aber auch in Form von Hammer und Sichel von der Fläche Deutschlands runtergedrückt hat. Und dann haben wir uns vorher überlegt, weil wir auch Probleme mit der Druckerei hatten bezüglich dieses Hakenkreuzes, dann haben wir das Hakenkreuz gepixelt, damit wir da auf Nummer sicher gehen können. Allerdings hat das eben der Anwaltskanzlei nicht gereicht und hat halt gesagt, ja okay, hier besteht möglicherweise die Chance, dass es nicht mit verfassungstreuen Sachen einhergeht. Und das war aber vollkommen aus der Luft gegriffen. Das heißt, wenn wir jetzt dagegen vorgegangen wären, hätten wir das natürlich auch gewonnen, weil wir uns ja klipp und klar gegen den Nationalsozialismus gestellt haben. Und allerdings war das dann so, dass halt diese Anwaltskanzlei dann eine Nichtverkaufsempfehlung rausgeschickt hat an alle 800, 900 Kioskstände, Bahnhofsbuchhandlungen, wo wir halt verkauft wurden und werden. Und das hat dann eben dafür geführt, dass wir halt ja zum Beginn, sage ich mal, schon Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekommen haben. Aber ansonsten muss ich sagen, im Großen und Ganzen ist es relativ fair. Das liegt aber auch daran, dass wir wirklich eine gute unterstützende Leserschaft haben. Wir wurden auch erst ein paar Mal abgemahnt, also nicht so oft, wie man vielleicht vermutet. Ja, also insgesamt muss ich sagen, viele von diesen Sachen, was ja auch Konservative sich immer sorgen, wie gehen jetzt die Linken gegen einen vor, was kriegt man da ab und so weiter. Ich glaube, das ist schon eine Angst, die halt häufig nur in den Köpfen der Leute existiert. Und wenn man es dann wirklich macht, dann merkt man, dass man vielleicht gar nicht so viel Gegenwind bekommt, wie man erwartet hätte.
Ja, die einzige größere Sache war vielleicht der Essay-Wettbewerb von der Hayek-Gesellschaft.
Ja, stimmt. Weil
die haben halt.
Was war da?
Also die geben, also jedes Jahr haben die so einen Essay-Wettbewerb für, weiß gar nicht, Leute unter 30 oder so. Und ja, da habe ich halt mitgemacht, habe den dann auch gewonnen. Und ja, dann bevor es zur Siegerehrung kam, wurde mir der Preis dann wieder aberkannt, weil ich halt für eine reaktionäre Zeitschrift schreibe. Also es gab wohl eine Person, die das irgendwie aufgefallen ist, so ein relativ komischer Typ auch. Und der hat sich halt beschwert. Und wie das heutzutage so ist, die haben dann halt einen Rückzieher gemacht. Ich meine, gut, das Geld hatte ich eh schon überwiesen bekommen, das Preisgeld, also war es mir im Endeffekt dann auch egal. Aber ja, zur Siegerehrung oder so kam es dann nicht mehr. Und ich glaube, der zweite Platz, der war auch irgendwie mit der AfD verbunden oder war in der JA oder so, der wurde dann auch nicht geehrt im Endeffekt.
Ja.
Ja. Und das war so das Einzige, wo ich es halt im realen Leben auch gemerkt hatte. Und ich meine, gut, jetzt mittlerweile sind wir ja zu kleiner Berühmtheit gekommen, weil es gibt jetzt eine neue Katapult-Ausgabe. Die Alter,
genau, das wäre meine Frage, welche Kontroversen ihr schon ausgelöst habt, die habe ich hier notiert und da wollten wir natürlich auf diese Katapult-Sache hinaus. Vielleicht kannst du auch das nochmal kurz erklären, vielleicht einmal ganz kurz, was ist Katapult und ja, was ist da passiert?
Ja gut, wir hatten ja Katapult vorhin eigentlich schon angerissen, ne? Das ist ja, ja so eine junge, sehr linke Zeitschrift, die hat vor allem immer mit Grafiken arbeitet und auch, glaube ich, sehr erfolgreich ist. Die gibt es ja auch noch nicht so lange. Die haben aber mittlerweile, weiß gar nicht, 70.000, 80.000 verkaufen die oder so?
Ja, bestimmt. Ich habe 2 Jahre älter als wir sind sie.
Okay. Ja, ich habe die auf der Buchmesse auch gesehen. Die hatten einen Riesenstand. Also wirklich, die konnte mit den ganz großen Rowohlt und so mithalten. Also.
Ja, die haben ja auch eine sehr große Redaktion, wenn man sich da mal durchscrollt bei denen, wenn man sich das anschaut. Naja, und die geben ja jetzt gerade ein neues Heft raus zum Thema alternative Medien. Und ja, da kommen wir sogar endlich mal auch drin vor, weil sonst liefen wir meistens immer so unter ferner Liefen bei den Ganzen. Und ja, unter der Rubrik Rechtsradikal, wie allerdings die junge Freiheit und Cato auch, ne?
Oh, ja, die sind auch in der Rubrik
Rechtsradikal.
Da sind wir in guter Gesellschaft.
Ja, also da sieht man natürlich, wie mit diesen Begriffen da um sich geworfen wird. Ja, aber scheinbar freut ihr euch ja darüber, es da reingeschafft zu haben. Wer weiß, welche Leser ihr da noch durch erreicht. Genau, dann aber nochmal eine Frage, wenn jetzt junge Leute zuhören, wie rekrutiert ihr eure Autoren? Wie kommen überhaupt die Autoren zu euch? Weil ich denke mir, ein Heft, was ihr alle 2 Monate rausgebt mit dieser Dicke, ich weiß nicht, ob ihr immer so um die 80 Seiten habt, aber es ist ja schon eine gewaltige Textmasse. Woher nehmt ihr die Texte? Woher kommen die ganzen Autoren?
Also die Dicke ist tatsächlich jetzt schon fast 2 Jahre gleich geblieben, immer 76 Seiten. Mhm. Das heißt, ja, wir brauchen viele Autoren, wir brauchen auch viele gute Texte. Die Printtexte sind mittlerweile eigentlich immer von einem festen Kreis von guten, sehr guten Autoren von uns geschrieben. Also es ist ganz selten, dass wir mal da einen Gastartikel aufnehmen, weil der muss halt thematisch passen, der muss stilistisch passen, der muss zum richtigen Zeitpunkt eingereicht werden. Der muss vor allem vom Platz passen. Also man hat ja immer eine gewisse strukturelle Planung im Heft. Online sind wir aber offener gegenüber Gastartikeln. Da haben wir, glaube ich, auch noch beim Formular mitmachen auf unserer Homepage kraut-zone.de kann jeder mal nachschauen, der Interesse hat. Da kann man Artikel einreichen, aber bitte nicht mehr als 800 Wörter, sonst kriegt unser Online-Redakteur Fechter den nächsten Herzinfarkt. Also da sind wir relativ streng mittlerweile, dass halt keine ellenlangen Essays reinkommen, sondern einfach kurze, knackige Texte. Und wenn die gut sind, dann bringen wir die auch gerne.
Das heißt, es läuft so ein bisschen auf, ja, jeder, der sich berufen fühlt zu schreiben, kann sich da gerne versuchen und euch Texte schicken. Aber bitte nicht mehr als 1800 Wörter. Ja.
Und aber auch bitte Verständnis dafür, wenn es halt irgendwie thematisch oder sprachlich nicht sehr gut passt, dann müssen wir halt auch leider ablehnen, weil wir halt mittlerweile auch schon eine große Zahl an fixen Autoren haben. Und ja, die haben im Zweifel dann halt Vorrang, weil man weiß halt mit, wie die Texten, man weiß, dass sie regelmäßig zuverlässig liefern. Aber wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, wenn jemand einen tollen Text einreicht, dann werden wir den natürlich auch bringen.
Ja, und ich glaube, historisch betrachtet haben wir eigentlich die meisten quasi über die Hayek-Gesellschaft bekommen. Ne? Das war ja Friedrich Fechter sozusagen, Rosipal.
Ja, man hat sich da halt kennengelernt, viele junge Leute kennengelernt. Aber mittlerweile oder auch in den letzten Jahren hat man einfach generell viele Leute aus verschiedenen Milieus rekrutiert. Auch einige junge Ex-Linke. Normalerweise dauert das ja irgendwie ein paar Jahrzehnte länger, bis sie dann den Dreh kriegen. Aber ja, in dem Sinne bunt gemischt. Traditionell viele halt einfach aus dem enttäuschten CDU-FDP-Lager, die halt sagen, die Parteien halten irgendwie nicht mehr das, was sie versprochen haben.
Dann vielleicht noch die Sache, also ihr habt sicherlich jetzt, wie du es auch schon angerissen hast oder ihr, das Magazin quasi ohne wirkliches Vorwissen gestartet, sondern einfach losgelegt. Was sind so, vielleicht mal die Frage, was sind so die wichtigsten Dinge, die ihr gelernt habt in dieser Zeit? Was ist so der Rat, den ihr jungen Autoren mitgeben würdet aus eurer Erfahrung?
Da gibt es so viel, muss ich erstmal überlegen. Also ich würde sagen, ein Beispiel ist auf jeden Fall, wenn man jetzt selber textet oder texten möchte, dann Texte immer laut vorlesen. Ganz, ganz einfach, kostet keine Zeit, ist leichter als jeden Korrektor fragen, liest man meinen Text durch. Einfach laut vorlesen und durch den sprachlichen Klang merkt man dann meistens sehr schnell, was stilistisch passt und was nicht. Aber was wir jetzt selbst gelernt haben, ist halt auch irgendwie, dass das alles ein Riesenprozess ist. Und weil wir eben auch ohne Geldgeber im Hintergrund, ohne Organisation oder Institution im Hintergrund das irgendwie alles selbst auf die Beine gestellt haben, ist das halt einfach viel, viel Arbeit, die nach und nach eben vonstatten geht. Und es ist halt ein langer Prozess. Am besten kann man sich halt vergegenwärtigen, wenn man auch auf unserer Shop-Seite sich vielleicht mal die Ausgabe 1 bestellt. Also die gibt es noch als PDF, die ist leider ausverkauft in der Print-Version. Und die sieht halt einfach katastrophal aus. Und ich denke, von da halt jetzt bis zur Ausgabe 30 haben wir uns einfach gut weiterentwickelt und planen das ja auch in Zukunft weiterzumachen.
Und vielleicht nur noch ein ganz einfacher, praktischer Tipp ist immer, denke ich, dass man, also gerade an die Leute, die vielleicht selber schon schreiben oder schreiben wollen, dass man so einen Text ruhig mal 1-2 Wochen mal liegen lässt und einfach danach dann nochmal drüber geht, weil also mir geht es persönlich auch oft so, dass man dann auf irgendwann einen ganz anderen Blick auf den Text bekommt oder dass man manchmal denkt, oh, diese Formulierung ist ja Hammer oder so und dann 2 Wochen später fällt einem halt auf, dass man da irgendwie doch stilistisch sehr merkwürdig gearbeitet hat, weil man vielleicht einfach ein bisschen komisch drauf war oder einfach im Fluss, dass einem gewisse Dinge gar nicht so auffallen.
Ja, ich hatte vielleicht gedacht, ihr betont den Aspekt des Einfachmachens vielleicht nochmal deutlicher, weil das ist ja angerissen mit der ersten Ausgabe, die ja im Vergleich zur 30., wie du sagst, nicht so berauschend aussieht und ihr einfach euch nicht zu große Gedanken gemacht habt, sondern einfach losgelegt habt und ein Heft gemacht habt.
Ja, absolut. Also das Schlimmste, was die Konservativen ja machen, auch die Libertären, ist immer alles zerdenken. Und da sind die Linken uns halt meilenweit voraus, die ja irgendwie schon seit Jahrzehnten halt einfach loslegen, starten und dann halt, wie sagt man, durch die Faktizität der Endergebnisse dann neue Fakten schaffen. Ich meine, wir hatten im ersten Jahr, also 2017, haben wir uns im Spätsommer gegründet Und Ende 2017 hatten wir dann zwei Ausgaben und es waren, soweit ich mich erinnern kann, 12 Abonnenten. Und alle Leute haben uns halt ausgelacht, was wir für Idioten wären, ein Printmagazin zu gründen, wo ja sowieso Print am Aussterben ist. Ne, so heißt es ja auch andauernd. Dazu sind die Jugendlichen ja sowieso alle links und liberal. Also warum dann so ein konservatives Magazin ist ja noch mal doppelt dümmer. Dann verdient ja auch kein Geld. Das ist ja der größte Schwachsinn überhaupt, bla bla bla. So mittlerweile sagt das halt keiner mehr, sondern der Laden läuft. Wir sind zufrieden, irgendwie vielen Leuten eine geistige Heimat zu bieten, glückliche Leser zu haben. Und das macht halt einfach unvorstellbar viel Spaß. Also einfach diese Wahrnehmung, was man selbst auf die Beine gestellt hat, ohne fremde Hilfe. Und ich denke, das kann vielleicht auch Inspiration für viele junge Leute sein, die sich vielleicht beim Schritt in die Selbstständigkeit nicht trauen oder bei ihren Projekten nicht trauen oder sich nicht trauen, einfach mal zur Feder zu greifen und einen eigenen Artikel zu schreiben. Also tut's einfach und ich meine, wenn es scheiße ist, ist es halt immer noch scheiße, aber der Versuch ist es wert.
Also Mut zur Do-it-yourself-Philosophie, wie es bei den Linken heißt.
Genau, ja.
Genau, dann vielleicht noch mal zum Abschluss noch zwei Fragen habe ich notiert. Also die erste wäre, welche, das ist ja immer so eine Frage, die ein bisschen standardmäßig daherkommt, die aber ja doch interessant ist. Was gibt es so für Zukunftspläne? Also wie soll die Grauzone sich weiterentwickeln? Also mehr Leser ist ja wahrscheinlich eine Standardantwort, aber gibt es jetzt noch so andere Projekte über das Printmagazin heraus, die ihr ja stärker betonen wollt oder ausbauen wollt?
Generell steht so schon länger halt ein paar Sachen auf der Agenda. Wir wollen halt eigentlich auch jedes Jahr ein Buch rausbringen. Aber Bücher sind viel Arbeit. Ich meine, das wisst ihr von der BDK auch. Das dauert einfach. Dann haben wir die Sonderausgabe Konservative Hipster. Die würden wir halt auch gerne regelmäßiger bringen. Und ein großer Aspekt ist halt eben auch, dass wir vielleicht in die Seminarrichtung gehen. Das heißt, ich sag mal, der Regelbetrieb läuft jetzt einigermaßen, ohne dass wir uns so kaputt schuften wie noch vor einigen Jahren. Und dadurch werden halt Ressourcen frei und dann stellt sich halt die Frage, was macht man damit, um noch mehr Leute zu erreichen, um auch vielleicht mehr Leute zu schulen, weil ich glaube, bei jungen Leuten ist da schon eine große Nachfrage an konservativen Inhalten. Ihr selbst bietet ja auch jetzt schon, ich glaube, zum ersten Mal oder schon häufiger dieses Seminar an.
Also das jungkonservative Seminar, was du meinst, das ist jetzt das erste Mal, aber Seminare gibt es natürlich schon fast seit der Gründung der Bibliothek, glaube ich, also begleitend zur Universität. Also der Bildungsauftrag, genau, der wird auch hier ernst genommen natürlich.
Ja,
in die Richtung, weil er wichtig ist, ja.
In die Richtung vielleicht ein bisschen gehen und dann ist es auch so, dass YouTube etwas brach liegt seit geraumer Zeit und YouTube hat halt ein enormes Wachstumspotenzial, aber da braucht man halt auch ein geeignetes Format, was man jetzt auch nicht mal so über Nacht auf die Beine stellt.
Ja, ich glaube, bei uns ist halt generell so die Sache, unser größter Gegenspieler ist eigentlich die Zeit, weil so Projekte im Kopf haben wir halt echt viel, auch allein was Bücher angeht, Ideen, was man da alles machen könnte. Aber Flo und ich sind ja auch beide noch nebenbei eigentlich berufstätig irgendwo und können uns jetzt noch nicht 100% voll nur auf unsere Grauzone quasi, der Grauzone widmen. Aber wenn wir dahingehend auch mehr Zeit haben, da kann natürlich noch eine ganze Menge kommen. Und gerade auch, was er mit konservative Hipster angesprochen hat, gerade in dem Bereich kann man noch ganz, ganz viel machen. Also die es vielleicht noch nicht kennen, das ist halt nur ein Zusatzheft, das wir halt machen. Momentan immer über einen bestimmten Autoren. Also da hatten wir einmal ein Heft über Ernst Jünger und dann noch eins über Hölbeck. Und die sind eigentlich auch ganz gut gelaufen. Mhm. Und gerade in dem Bereich, da könnte man natürlich viel mehr machen.
Genau, also bin ich gespannt, was kommt. Ich hoffe vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel. genau, aber die Abschlussfrage, mit der ihr dann in euren Werbeblock übergehen könnt, ist natürlich, wie finanziert ihr euch? Du hast es eben schon mal kurz angedeutet, aber genau, das kannst du vielleicht nochmal oder könnt ihr nochmal kurz erklären, genau, um dann in einen Werbeblock überzugehen.
Bitte. Ja, gnadenlose Selbstausbeutung, das denke ich mal, steht weit auf Platz 1. Aber wir haben es tatsächlich ohne größere oder mittelgroße Geldgeber geschafft. Das heißt, ab und zu haben wir halt auch kleinere Spenden. Aber ansonsten ist eigentlich unser komplettes Einkommen läuft einfach über zufriedene Leser, die eben bereit sind, ihre Hefte und ihre Abos zu bezahlen. Stiftungen haben wir nicht im Hintergrund, keine Parteien, keine Institutionen. Da sind wir halt hundertprozentig unabhängig. Und der Verlag selbst, also das Magazin heißt der Grauzone, der Verlag ist der Blutdruck Verlag. Und der gehört zu, ja, 2x50% uns beiden. Und das heißt, wir sind halt eben nicht nur Verleger in dem Sinne, sondern halt auch Eigentümer. Und das ermöglicht halt einen enorm großen Spielraum bei eigenen unternehmerischen Entscheidungen.
Genau, ein bisschen Werbung haben wir halt mittlerweile in den Zeitschriften. Das hatten wir jetzt ganz am Anfang noch nicht drin.
Ja, stimmt.
Und guten.
Ja, Cato ist auch drin, habe ich schon gesehen.
Ja. Genau. Ja. Und ich würde sagen, wichtiges Ziel ist natürlich dann auch, dass man auf den sozialen Medien und den Kanälen einfach auch irgendwo wächst, weil dann hat man natürlich direkt halt eine viel größere Reichweite, um auch andere Sachen zu promoten, auch unser Merchandising, das Heft an sich oder sowas wie jetzt das Spiel zum Beispiel immer. Unser Problem ist ja oft, dass viele Leute halt davon noch nichts wissen. Deswegen, Florian hat ja auch gerade YouTube angesprochen, sowas ist natürlich auch ein enorm wichtiger Kanal. Ne? Also wenn die Leute uns einfach nur kennen und wenn die dann überhaupt erst wissen, wir haben so ein Spiel, ich glaube, es gibt ja einfach ganz viele, die das halt super finden würden, die aber noch nie davon gehört haben. Das ist ja, denke ich mal, unser Hauptproblem noch.
Ich denke, man muss sich halt auch vergegenwärtigen, dass gerade jetzt in unserem konservativen Lagermilieu sowas halt auch einfach Zeit braucht. Also bis man halt mal eine Marke ist oder halt von vielen Leuten bekannt ist, dauert das sehr, sehr lange. Und auch wenn man jetzt mal irgendwie im realen Leben trifft man halt Leute, die kennen die BDK, die lesen die Junge Freiheit, die lesen Eigentümlich frei und dann erzählt man halt, ja, wir sind von der Grauzone und dann sagen die, Grauzone noch nie gehört. Und dann ist man halt immer schockiert, dass es immer noch so wenig Leute gibt, die von einem gehört haben. Klingt halt jetzt negativ, auf der anderen Seite ist aber eigentlich das Wichtigste und das Beste, was passieren kann. Das heißt, wenn wir überhaupt erstmal diese potenzielle Leserschaft erreichen, dann können wir eben noch ordentlich weiter wachsen.
Ja, wir hoffen natürlich mit dieser Folge da einen Teil beitragen zu können. Genau, aber jetzt natürlich noch die Frage, wie kann ich die Grauzone erwerben? Natürlich für die, die einfach mal reingucken wollen, sind natürlich eingeladen, bei uns in der Bibliothek in dem Lesesaal vorbeizuschauen, wo immer die aktuellste Ausgabe ausliegt und die älteren haben wir auch im Magazin. Also man kann hier die Grauzone von Ausgabe 1 bis 30 durchlesen, wenn man möchte. Aber für diejenigen, die es zu Hause leben möchten, könnt ihr vielleicht nochmal kurz erklären, wie kommt man an das Heft?
Ja, am einfachsten ist natürlich der Gang zum Bahnhofsbuchhandel, zum Kiosk. Allerdings verdienen wir da weniger Geld dran, weil 50% halt im System des Zeitschriftenhandels versickert. Aber deswegen für uns ist es am leichtesten, einfach auf der Internetseite shop.kraut-zone.de vorbeizuschauen. Da kann man alle unsere Produkte bestellen, angefangen bei alten Einzelheften zu Themen, die einen interessieren, bis halt zu den neuesten Ausgaben. Wir haben 4 verschiedene Abo-Formate, da sollte auch für jeden was dabei sein. Und dazu noch eben eine relativ große Auswahl an Merchandise auf Neudeutsch, also Handelswaren. Heißt Teehemden, Polohemden und wie gesagt das angesprochene Quartett, aber auch Tassen, Taschen, Aufkleber, mittlerweile verschiedene. Der ganze Kram, der halt irgendwie so drumherum zählt und der halt eine Zeitschrift schön flankieren kann.
Also dann natürlich von meiner Seite auch die Empfehlung zum Kaiser-Abo, wie es bei euch heißt, richtig?
Genau, ja.
Könnt ihr natürlich über den Link unten abonnieren. Ja, ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal dafür, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt. Gibt es noch abschließend etwas, was ihr sagen möchtet, loswerden möchtet? Hier ist jetzt der Ort dafür.
Ich glaube, dass viele Konservative wirklich von dieser Opferhaltung wegkommen müssen, die man ja auch immer an allen Ecken und Enden hört, dass es alles ist so scheiße, alles wird immer schlimmer und habt ihr gesehen, was die Politiker jetzt wieder alles gemacht haben? Ja, das war aber irgendwie schon immer so. Also ich meine, da sollte man dann irgendwie mit ein bisschen Optimismus vorausschauen und gerade wir als junge Leute sehen die Entwicklung ja auch eigentlich, also ich zumindest relativ positiv. Ich denke, dass immer mehr junge Leute sich auch für was Konservatives interessieren, was auch einfach den Grund hat, dass die Linken oder Linksradikalen einfach vollkommen freidrehen. Und jemand, der irgendwie noch halbwegs gesund im Oberstübchen ist, der wird dann von alleine schon auf, sagt man, werteerhaltende Ideologien stoßen und da vielleicht auch eine bessere Anknüpfung finden als jetzt beim linksradikalen oder beim linksliberalen Mainstream.
Ja, ich bin zwar nicht ganz so positiv gestimmt, aber ich würde mich trotzdem mal anschließen, weil es ein schönes Schlusswort ist.
Also Mut zum Optimismus und zum selber machen und denken, sagen die Herausgeber der Grauzone, Hannes Plenge und Florian Müller. Vielen Dank, dass ihr heute da wart.
Ja, ebenso. Dankeschön. Vielen Dank.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.